Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mehr vom anderen erfahren, ein echtes Gespräch führen. Das ist manchmal eine Herausforderung, nicht nur in dieser Sendung. Zum Beispiel auch, wenn man sich mit seiner Familie, mit seinen Kindern austauschen möchte. Wie das funktionieren könnte, wird uns heute Ralf Kaspers erklären. Der Moderator von Wissen macht A und der Sendung mit der Maus hat sich für sein neues Buch 99 harmlose Fragen für überraschende Unterhaltung zwischen Eltern und Kindern ausgedacht. Guten Morgen, Ralf Kaspers.
Guten Morgen.
Das sind Türöffnerfragen, die Sie für Ihr Buch aufgeschrieben haben. 99 Fragen, die eine Unterhaltung starten und dafür sorgen, dass man sich besser kennenlernt. Welche Frage empfehlen Sie denn jetzt zum Start in die Sendung?
Tatsächlich bin ich ja eher interviewfaul. Es liegt daran, dass oft immer die gleichen Fragen gestellt werden und dann wird es mir langweilig. Und wenn mir langweilig ist, dann fange ich an, Kram zu erzählen und das ist dann nicht immer so. Also mir macht das Spaß, aber es ist vielleicht nicht immer so das, was mein Gegenüber erwarten würde. Und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben für alle Interviews als Inspiration. Also zum Beispiel wäre eine gute Frage, welche Superkraft hättest du gerne?
Und welche Superkraft hätten Sie gerne?
Die Superkraft, dass ich alle Superkräfte von anderen Leuten, die Superkräfte haben, aufnehmen kann und nachahmen kann. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel neben jemandem stehe, der fliegen kann, dann schwupp, könnte ich das auch. Oder wenn ich neben jemandem stehen würde oder jemanden treffen würde, der durch Wände gehen kann, dann könnte ich das auch. Und das fände ich, glaube ich, ganz gut.
Das ist natürlich so eine bisschen unbescheidene All-in-One-Lösung, ne?
Ja, genau. Das ist so. Also damit kann man nichts falsch machen eigentlich.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Fernsehmoderator Ralf Kaspers, der in seinem neuen Buch 99 harmlose Fragen für überraschende Unterhaltung zwischen Eltern und Kindern empfiehlt. Wobei, korrekt müsste ich Sie ja eigentlich vorstellen mit dem Namen Herzglitzer, Ralfonus Elvis Maria Kaspers. Zumindest behaupten Sie in Ihrem neuen Buch, so würden Sie sich Leuten vorstellen, die Sie noch nicht kennen. Heißen Sie wirklich so?
Meine Eltern waren Hippies.
Das klingt ein bisschen leidend.
Nein, ich bin sehr zufrieden. Aber das bringt einfach so ein paar Eigenheiten mit sich und damit muss man dann lernen, zurechtzukommen. Und das ist okay. Man kann das gut lernen.
Haben Sie Ihre Eltern denn deswegen mal, als Sie jünger waren, zur Rede gestellt?
Nee. Also tatsächlich ist es so, dass meine Eltern eine sehr bewegte Geschichte haben. Aber meine Mutter spricht nur noch mit ihrem Therapeuten darüber. Und mein Vater ist gestorben. Und der ist gestorben, da war ich noch nicht in dem Alter, in dem ich mich für meine Herkunft oder die Geschichte meiner Familie interessieren würde. Und das bedeutet, ich kann eigentlich niemanden mehr fragen, wo ich jetzt tatsächlich herkomme und wie das alles war. Weil, ja, es gibt keinen mehr, der irgendwas erzählen könnte.
Das heißt, Sie möchten auch nicht so richtig darüber reden?
Doch, ich kann schon reden darüber, aber es bringt halt keine neuen Erkenntnisse. Das ist das Problem dabei. Und ich finde immer, wenn man über ein Thema immer wieder und wieder redet und sich das anfühlt wie ein Kaugummi, den man zu lange im Mund gekaut hat, dann wird es sehr schnell geschmacklos.
Wir haben ja heute uns auch vorgenommen, überraschende Fragen zu stellen und über andere Dinge zu sprechen. Wie würdest du dich vorstellen, wenn du jemand Neues kennenlernst? Das ist ja auch nur ein Beispiel der 99 Türöffnerfragen aus Ihrem Buch. Woran liegt es denn eigentlich, dass Eltern sich manchmal schwer tun, ein richtiges Gespräch mit ihren Kindern zu führen?
Es ist ja so, man hat unglaublich viel zu tun. Man muss einkaufen, man muss Essen machen, man muss dafür sorgen, dass es allen gut geht, dass alle versorgt sind. Dann muss man selbst noch arbeiten gehen und hat vielleicht auch noch ganz viel im Kopf, an das man denken muss und so weiter und so fort. Und man kommt in so einen Alltagstrott rein und dann fällt es einem irgendwie irgendwann schwer, mal auf einen anderen Gedanken zu kommen und mal vielleicht was anderes zu fragen, neben wie war es heute in der Schule oder was gab es denn zu essen. Und dafür sind diese Sachen, diese Fragen gedacht. Und es sind manchmal Situationen, in denen so eine Stille eintritt, weil vielleicht gerade Langeweile herrscht, wenn man zum Beispiel an der Ampel steht. Bei uns ist es so, wir haben immer so Spielfragen gehabt oder haben wir immer noch. Also zum Beispiel Welchen Sinn würdest du abgeben, wenn du einen abgeben müsstest? Auf was könntest du am ehesten verzichten? Oder sowas wie zum Beispiel, wenn du doppelt so hübsch, doppelt so schlau oder doppelt so beliebt sein könntest, was würdest du dir aussuchen? Und darüber nachzudenken, ist ja nicht wirklich zielführend. Also das ist eher sowas, es ist wirklich ein Zeitvertreib, aber irgendwie ein Zeitvertreib, der unterhaltsam sein kann.
Bei uns heißt bei Ihnen und Ihren Kindern.
Ja.
Da muss natürlich auch die Bereitschaft da sein, Dinge zu erfahren, die man eigentlich nicht hören will. Also Sie haben jetzt gerade von den Fragen erzählt, die vielleicht nicht besonders zielführend sind, aber es gibt zum Beispiel in Ihrem Buch auf Frage 61, welche schlechte Eigenschaft deiner Eltern möchtest du niemals annehmen?
Ja, eine ganz harmlose Frage. Und alle Eltern denken wahrscheinlich, nö, ich habe gar keine schlechten Eigenschaften. Ja, es ist einerseits ein bisschen gefährlich, weil man eventuell Sachen hört, die man gar nicht hören möchte. Andererseits aber auch ganz gut, weil man vielleicht selbst auch nochmal Gelegenheit hat, zu reflektieren, ob so wie ich mich verhalte, wirklich so das ist, was ich eigentlich für mich immer vorhatte. Also als Kind sagt man ja, ich werde niemals so wie meine Mutter oder wie mein Vater. Und dann plötzlich hat man selbst Kinder und merkt, oh, ich bin jetzt auf einmal genauso wie meine eigenen Eltern. Und da mal kurz innezuhalten und zu überlegen, warum das so ist, ohne das zu werten, hilft manchmal.
Wie haben denn Ihre Kinder die Frage beantwortet?
Die habe ich ehrlich gesagt nicht gestellt.
Warum?
Wir sind noch nicht dazu gekommen.
Okay. Welche schlechte Eigenschaft Ihrer Eltern wollten Sie denn nicht übernehmen?
Also bei meinen Eltern, die waren immer sehr drauf bedacht, was andere Leute denken, was die Nachbarn denken und was die alle möglichen Menschen denken.
Obwohl sie
und
Hippies waren.
Dementsprechend, ja, die waren ja nicht immer Hippies. Das ist dann irgendwann praktisch ins Umgekehrte umgeschlagen. Das hat mich genervt, glaube ich. Und das habe ich aber erst viel, viel später gemerkt, dass das einfach total bescheuert ist, sich immer davon abhängig zu machen, wie andere Leute und wie andere Menschen einen bewerten würden. Und mir ist dann aufgefallen, dass vielleicht deshalb ich manchmal so ein bisschen so scheinbar eine Egalhaltung an den Tag lege. Und es kommt wahrscheinlich daher.
Scheinbar ist aber dann doch nicht so hundertprozentig, oder?
Jeder legt ja irgendwie so ein bisschen Wert auf das, was die anderen denken. Und sei es auch nur so ein winziger Hauch.
In welchem Zusammenhang ist es Ihnen wichtig, was die anderen über Sie denken?
Mehr so im Privaten eigentlich. Also ich möchte nicht, dass zum Beispiel meine Familie, Verwandtschaft denkt, ich sei ein Arsch. Das fände ich total doof. Aber ich möchte auch nicht, dass ein anderer Mensch das denkt. Insofern verhalte ich mich so, dass ich meistens nicht so rüberkomme wie ein Riesenarsch.
Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie einige dieser Fragen, allerdings auch nicht alle, mit Ihren Kindern bereits besprochen haben. Wie haben Sie denn die Fragen überhaupt gesammelt?
Ich habe mir einfach zur Angewohnheit gemacht, immer alles sofort aufzuschreiben. Wenn ich irgendwo über was stolpere, was eine gute Frage wäre, dann schreibe ich das sofort auf. Und das hat viel auch mit meiner Arbeit für Wissen macht A oder die Sendung mit der Maus oder Quarks zu tun. Oft stolper ich über zum Beispiel irgendwelche Erkenntnisse aus irgendwelchen wissenschaftlichen Studien und denke, ach, das ist ja eigentlich sehr interessant. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit mal erfahren, dass es eine Genmutation gibt bei Frauen, also nur bei Frauen deshalb, weil es auf dem zweiten X-Chromosom erscheint, diese Genmutation, die dafür sorgt, dass ein Teil der Frauen nicht drei, sondern vier Farbrezeptoren im Auge hat. Und nochmal ein kleiner Bruchteil dieser Tetrachromaten, die können tatsächlich mehr Farben wahrnehmen als wir alle anderen. Was ich total faszinierend finde, mir das vorzustellen, wie man andere Farben wahrnehmen kann. Und das brachte mich dann natürlich zu der Frage, ob mein Gelb genauso aussieht wie dein Gelb. Das ist dann auch eine Frage, die man in dem Buch wiederfinden kann.
Unser Gast ist Wissen macht A-Moderator Ralf Kaspers, der seine Fernsehlaufbahn als Spieleerfinder gestartet hat. Bei der Quizshow Geh aufs Ganze. Vielleicht die eine, der andere erinnert sich. Das war, ich glaube, Anfang der 90er Jahre mit Jörg Dreger. Was war denn so ein typisches Ralf Kaspers-Spiel?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe angefangen als Praktikant da und das war eine Redaktion mit vier Frauen Und ich war der einzige Mann da. Und das war so ein bisschen wie, als würde ich in der Mädchenumkleidekabine sein. Und ich war sehr, sehr jung und unerfahren und habe da sehr viel gelernt. Unter anderem eben auch, wie man Spiele fürs Fernsehen macht. Das Prinzip war ja immer, er dealt. Er sucht sich jemand aus dem Publikum aus und dann bietet er ihm zum Beispiel eine Kiste an, ohne dass der Mensch aus dem Publikum weiß, was in der Kiste drin ist. Und er bietet ihm einen Umschlag an. Und dann musste der Mensch aus dem Publikum halt überlegen, nehme ich das, was in der Kiste ist, oder nehme ich das, was im Umschlag ist. Und das einigermaßen abwechslungsreich zu gestalten, das war eben eine meiner Aufgaben.
Aber das hört sich ein bisschen so an wie der Typ, der sich irgendwie in der Mädchenumkleide verirrt hat, als ob sie da auch so ein bisschen als Störfaktor wahrgenommen worden wären.
Nein, ich bin einfach ignoriert worden. Das war ganz toll.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie da gelandet sind?
Also nach der Schule habe ich einige Jobs gemacht und ich habe Zivildienst gemacht. Und ich habe vor allem danach mehr oder weniger meiner Mutter auf der Tasche gelegen. Also ich habe praktisch mit den Jobs, mit denen ich hatte, nicht so viel Geld verdient. Und irgendwann meinte meine Mutter, du musst jetzt mal was Ordentliches machen. Und hat mir dann ein Praktikum besorgt. Also es ist echt eigentlich total peinlich. Und dann habe ich angefangen, Mitte der 90er, bei Geh aufs Ganze zu arbeiten. Zufälligerweise.
Das heißt also, Sie hatten aber gar keinen Plan von dem, was Sie so machen wollen mal.
Null. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Und ich habe immer ganz neidvoll auf Freunde von mir geguckt, die wussten, was sie machen.
War das dann auch mit einer gewissen Zukunftsangst verbunden oder war da schon dieses Vertrauen, es wird sich irgendwas ergeben?
Nee, ich hatte total Angst. Ich war schon so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich absolut nicht wusste, was ich kann und was ich gerne mache. Das war wirklich blöd.
Warum hat es denn dann beim Fernsehen Klick gemacht, auch wenn die Erfahrung jetzt mit Ihren Kolleginnen da nicht so toll gewesen ist?
Nein, das habe ich falsch ausgedrückt. Die Erfahrung mit meinen Kolleginnen war super.
Das war müssen Sie jetzt so, sagen, oder was?
Nein, das war wirklich so. Ich war einfach kein Störfaktor, weil ich der einzige Mann unter den 4, 5 Frauen war. Zum einen bin ich einfach so ins kalte Wasser geschmissen worden und hab gemerkt, ach, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich habe ja auch da ordentlich Geld verdient. Also das war auch natürlich motivierend. Und dann war es halt so, dass diese Firma das nicht mehr weiter produzieren konnte und ich mir einen neuen Job suchen musste. Und ich war zufälligerweise auf einem Video drauf. Und dieses Video hat jemand von Super RTL gesehen. Und jemand von Super RTL meinte, also dieser Ralf wäre doch super für diese Tiersendung, die wir machen wollen.
Also Glück gehabt.
Ja, absolut.
Von dieser Tiersendung ging es ja dann irgendwie zu der Sendung mit der Maus auch. Das scheint ein naheliegender Schritt, zumindest Thema Tier. War es das für Sie auch oder war das dann auch wieder so ein Riesenzufall?
Das war auch wieder so ein Zufall. Als ich dann irgendwann mal auf dem Weg zur Hochschule aus der Straßenbahn ausgestiegen bin, bin ich angesprochen worden von einer Frau, die mich fragte, ob ich der wäre, der bei Super RTL arbeiten würde und diese Tiersendung macht. Und habe ich gesagt, ja, bin ich. Und dann meinte sie, ja, die vom WDR, die suchen neue Moderatoren und die wollten dich immer mal anrufen und melde dich doch mal da. Die haben nämlich deine Nummer nicht. Und das habe ich gemacht. Also habe diese Probesendung gemacht und da war auch die Frau dabei, die mich angesprochen hat. Das war nämlich Shari.
Shari Riefs, die Moderatorin, mit der Sie dann später auch Wissen macht, A gemacht haben.
Ganz genau. Die hatte mich angesprochen und die hat mich im Grunde zum WDR gebracht.
Was war denn das dann für ein Gefühl, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die Sie selbst als Kind ja wahrscheinlich schon im Fernsehen sich angeschaut haben? Also Armin Maywald, Christoph Biemann, Sie sind Jahrgang 72 und die Maus gibt es, glaube ich, seit 1971 oder so.
71,
ne? Genau.
Ja. Also ich hatte schon Ehrfurcht und Respekt, das kann ich gar nicht anders sagen. Also meine ersten Sachgeschichten habe ich ja ohne Armin und ohne Christoph gemacht. Die habe ich erst ein bisschen später kennengelernt, als es dann darum ging, dass wir den 30. Geburtstag der Maus feierten. Da haben wir viel zusammen gemacht und das war toll, weil, naja, die haben halt so viel schon gemacht und haben so viel Erfahrung und ich habe da und lerne immer noch total viel von denen und das ist wirklich ein großes Geschenk, finde ich. So empfinde ich das.
Was haben Sie zum Beispiel von den beiden gelernt?
wenn man mit einer Sache anfängt, dann muss man die, sollte man die auch konsequent zu Ende machen. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Sachgeschichte die Sachgeschichte so aufbaue, dass es wie ein Rätsel ist, dass ich immer wieder die Frage stelle, was könnte das wohl sein, was könnte das wohl sein? Dass ich nicht mitten in der Sachgeschichte anfange zu erklären, was das und das ist, also praktisch meine Haltung ändere, sondern die konsequent bis zum Ende durchhalte, damit es da nicht so einen Bruch gibt. Also man fängt ja an, irgendwas zu machen und merkt gar nicht, dass man ja auch, bevor man einen Film macht, eine bestimmte Haltung für sich finden muss. Also weiß ich, was ich erzähle? Oder ist es eine Art Recherchegeschichte und ich nehme die Zuschauerin mit auf so die Reise, wie ich herausfinde, was das eigentlich ist, wie die Antwort auf die Frage lautet. Und das muss man einfach durchziehen in einer Geschichte. Und wenn man zwischendurch wechselt, ist das nicht gut. Es ist ganz seltsam.
Ralf Kaspers hat ja gerade von seinem Weg ins Kinderfernsehen erzählt. Da gibt es ja diese Klischeevorstellung, dass da alles bunt und lustig ist. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Es werden natürlich auch ernste Themen besprochen, wie zum Beispiel aktuell die Corona-Situation. Kann man eigentlich aus Ihrer Sicht Kindern alle Themen zumuten?
Also, wenn die Kinder eine Frage dazu haben, sollte man die Frage beantworten. Das ist so das große Ding, was ich gelernt habe, als ich ein Buch über Trauerbegleitung bei Kindern und Jugendlichen geschrieben habe. Kinder fragen, wenn die was wissen wollen. Und dann sollte man diese Frage beantworten. Und auch nur diese Frage. Und nicht weit ausholen und dann von Hölzchen auf Stöckchen kommen, sondern wirklich nur bei der Frage bleiben. Und wenn die Kinder mehr wissen wollen, dann fragen sie in der Regel weiter. Und wenn das an Informationen reicht, dann hören die auch zu fragen und dann muss man die auch nicht weiter mit weiteren Antworten belästigen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach die Kinder die Fragen stellen lässt und dann das so ehrlich wie möglich beantwortet.
Dieses Buch, das ist dieses Jahr erschienen und das heißt, wenn Papa tot ist, muss er dann sterben. Das funktioniert wie so eine Art Notfallanleitung. Also wie geht man mit Kindern um, wenn sie mit dem Tod unmittelbar konfrontiert sind, sei es, dass ein naher Angehöriger oder ein Nachbar stirbt. Warum haben Sie da Handlungsbedarf gesehen, da Hilfestellung zu geben?
Der Tod wird ja oft totgeschwiegen. Und das ist für die, die sowas erleben, doppelt so schlimm. Also nicht nur ist dann ein Mensch gestorben, der für einen sehr wichtig war. Es gibt auch keinen, der dann einem da richtig helfen kann, wenn niemand drüber spricht oder wenn es allen peinlich ist oder wenn keiner riskieren möchte, dass man in Tränen ausbricht. Und diese Angst und ja auch dieses Tabu wollte ich so ein bisschen lockern. Wenn man weiß, was man sagen kann, selbst wenn es ein simples "Ich weiß nicht, was ich sagen soll" ist, aber es tut mir total leid, dass dir das passiert ist beispielsweise, dann hilft das schon viel mehr, als wenn man sich gar nicht mehr meldet, weil man Angst hat, was Falsches zu sagen.
Sie schreiben zum Beispiel, man sollte ausweichende Formulierungen vermeiden, also sowas wie "Dein Opa ist jetzt im Himmel" oder "er ist eingeschlafen". Warum?
Naja, wenn ich sage, er ist eingeschlafen, obwohl er gestorben ist, dann kann das zwei Folgen haben. Entweder das Kind hat jetzt selbst Angst einzuschlafen und möchte abends nicht mehr ins Bett gehen oder findet überhaupt keinen Schlaf mehr, weil es denkt, dann passiert mir das Gleiche wie Opa. Oder aber es denkt, na gut, dann muss er irgendwann wieder aufwachen. Und hat auch nicht die Chance, wirklich zu akzeptieren oder mitzubekommen, dass das was Endgültiges ist.
Sie schreiben ja auch, Kinder trauern anders als Erwachsene. Inwiefern?
Bei Kindern ist es oft so, dass sie gar keine Zeichen von Trauer zeigen. Also die hören, dein Papa ist tot. Und dann haben die aber noch im Kopf vielleicht, ja, ich war aber eigentlich zum Fußballspielen verabredet. Und dann wird erstmal gesagt, okay, Papa ist tot, aber jetzt gehe ich mal kurz Fußball spielen. Und irgendwann macht es Klick und dann realisieren sie das, oh, mein Papa ist tot und sind todtraurig. Und im nächsten Moment ruft ein Freund an, willst du spielen kommen? Und dann geht's wieder raus aus der Trauer in so die pure Lebensfreude, man so will. Also die TrauerbegleiterInnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben immer von Pfützentrauer gesprochen. Kinder springen in Trauer rein wie in eine Pfütze und springen dann auch wieder raus aus der Pfütze. Und das ist ganz schwierig für viele Erwachsenen, damit umzugehen, weil als Erwachsener denkt man ja, okay, jetzt ist jemand gestorben, jetzt muss ich trauern. Und trauern heißt, erstmal weine natürlich. Und andere Leute sehen das vielleicht auch. Und dann muss ich vielleicht gucken, dass ich wirklich Tränen weine. Also das ist so wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Es wird so viel Wert drauf gelegt, was andere Menschen denken. Das ist in Erwachsenen einfach sehr viel weiter verbreitet als bei Kindern.
Aber wenn Sie das so erzählen, dann könnte man ja auch denken, dass Ablenkung ein probates Mittel ist, dass diese Pfütze nicht zu tief wird.
Das kann mal ein Mittel sein. Also, wenn man das Gefühl hat, wir müssen jetzt mal in einen Freizeitpark gehen, einfach damit mal wieder was Schönes passiert, dann ist das wahrscheinlich genau richtig in dieser Situation. Und dann gibt es aber vielleicht bei einem anderen Kind niemals diese Situation, dass man das Gefühl hat, das Kind braucht jetzt Ablenkung. Also man muss es immer abhängig machen von dem trauernden Kind. Und auch den Kindern sagen, das ist oft bei älteren Kindern so und das war auch bei mir so, mein Vater ist gestorben, als ich 15 war, dass es völlig okay ist, auch auf Partys zu gehen und Spaß zu haben. Also dein Leben geht ja weiter. Und das ohne schlechtes Gewissen machen zu können, das ist total wichtig.
Sie haben ja gerade erzählt, das Problem ist auch, aus dieser Hilflosigkeit heraus ziehen sich dann viele Leute irgendwie zurück, weil sie sich vielleicht auch nicht konfrontieren wollen. Wie ist Ihnen das denn dann damals passiert, als Ihr Vater gestorben ist? Wie sind Ihnen damals die Menschen begegnet?
Ja, mit sehr viel Floskeln. Und das ist auch schwierig natürlich. Also, wenn dann jemand sagt, oh, ich habe gehört, dass dein Vater gestorben ist, mein herzliches Beileid, dann klingt das fast so wie mein herzlichen Glückwunsch. Ich kann es ja auch nachvollziehen, weil das ist einfach ein Thema, über das man sich nicht so gerne Gedanken machen möchte. Aber es hilft. Es hilft einem selbst und es hilft auch den Menschen, die das gerade erleben und in dieser Situation stecken, wenn man einem anderen ehrlich gegenübertritt und dann auch ehrlich sagen kann, wenn man nichts sagen kann. Das ist meist besser, als nichts zu sagen oder eine Floskel zu benutzen.
Wie hat Sie denn damals eigentlich der Tod Ihres Vaters eingeholt? Also kam das unerwartet oder ist er nach längerer Krankheit gestorben?
Er hatte Lungenkrebs und das hat sich, ich glaube, so ein halbes Jahr gezogen oder dreiviertel Jahr. Wenn ich jetzt sage, das war absehbar, dann stimmt es nicht, weil das war mir nicht so klar. Wenn man Teenager ist und 15 Jahre alt, dann denkt man, natürlich geht das Leben weiter und der wird schon wieder gesund werden. Und das war also überraschend und nicht überraschend. Es war so eine ganz komische Mischung.
Was hat Ihnen dann damals geholfen, damit umzugehen?
Das ist schwierig. Ich weiß es gar nicht so genau, was mir geholfen hat. Meine Eltern haben sich ja relativ früh getrennt. Und meine Schwester und ich sind mit meinem Vater mitgezogen, was ja schon ungewöhnlich ist eigentlich. Also bei meinem Vater war es so, dass er uns bedingungslos geliebt hat. Meine Mutter auch, aber es war bei meinem Vater nochmal irgendwie ausgeprägter. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir dann mit ihm mitgezogen sind. Und als er dann tot war, meine Schwester ist zurück zu meiner Mutter gezogen und ich hatte schon lange bevor mein Vater gestorben war, geplant, dass ich einen Schüleraustausch mache in den USA. Und das hat mir irgendwie geholfen, rauszukommen aus dieser Situation und völlig auf mich allein gestellt zu sein, mehr oder weniger. Ich glaube, das war ganz gut.
Ist das dann zutreffend, dass die Zeit alle Wunden heilt oder brechen diese Wunden, gerade wenn man so einen Verlust einer so wichtigen Person erlebt hat, dann doch ab und zu nochmal auf?
Also wenn jemand gestorben ist, der einem sehr wichtig war, dann ist es so, und das Bild habe ich von einer Trauerbegleiterin, mit der ich mich ganz oft unterhalten habe, dann kann man sich das so vorstellen, als würde jemand auf einen zustürmen mit einem Messer in der Hand und das Messer dir in den Oberschenkel rammen. Und du bist erstmal sprachlos, dass sowas überhaupt passieren kann. Und dann guckst du auf die Wunde und denkst, das darf nicht wahr sein. Manche können sich da selbst versorgen und die meisten brauchen aber Hilfe dabei. Dann zieht man das irgendwann raus, das Messer, es wird verbunden und genäht und mit dem Lauf der Zeit wird diese Wunde immer geschlossener. Und irgendwann denkt man gar nicht mehr darüber nach und dann stößt man sich mit dem Oberschenkel an eine Tischkante und dann reißt wieder auf die Wunde und ist plötzlich wieder da und blutet und alles ist schrecklich. Und dann muss man mehr oder weniger von vorne anfangen. Es geht vielleicht ein bisschen schneller. Und irgendwann nach vielen, vielen Jahren ist dann diese Wunde zu einer richtig ordentlichen Narbe verheilt. Und man ist aber vielleicht wetterfühlig. Und dann gibt es einen Wetterumschwung und dann spürt man, wie es da in dieser Narbe zieht. Und so ist es eigentlich, wenn jemand gestorben ist. Das heißt, Trauerarbeit bedeutet nicht unbedingt, daran zu arbeiten, dass man diesen Verlust vergisst, sondern es geht in erster Linie darum, dass man diese Wunde und diesen Verlust so ins Leben integriert. Es ist immer da und es wird nie weggehen. Und wie man damit umgeht, das kann man halt lernen.
Ich habe mich gerade mit ihm darüber unterhalten, wie man am besten mit Kindern über den Tod spricht. Woher wissen Sie das eigentlich immer alles? Wie erarbeiten Sie sich ein Thema?
Ich habe im Grunde von nichts Ahnung. Das ist sehr praktisch, wenn man anderen Leuten was erklären will, weil ich dann erstmal mir das selbst erklären muss. Und das bedeutet, ich lese Bücher, ich telefoniere viel mit anderen Leuten, die sich damit auskennen oder treffe die und spreche mit denen und stelle all die Fragen, die ich so habe. Oft ist es ja so, wenn man mit einem Menschen spricht, der sich total super auskennt in seinem Fachbereich. Diese Leute haben ja oft so einen eigenen Jargon, so eine eigene Sprache. Und das hört sich an wie Deutsch, ist aber eigentlich weit davon entfernt. Und da immer nachzufragen, was jetzt ein bestimmtes Wort bedeutet oder was das bedeutet oder das, das kann total nerven und anstrengend sein. Also nicht für mich, aber für die Leute, denen ich immer die Fragen stelle. Aber am Ende merken die, ja, so klar habe ich vielleicht noch nie über diese Wörter, die ich benutze, nachgedacht.
Muss sie denn dann eigentlich ein Thema interessieren oder ist das erstmal wurscht, weil das ist journalistisches Handwerk, dass sie eben letztlich sich jedes Thema irgendwie erarbeiten?
Also das ist, glaube ich, so eine Fähigkeit, die ich habe, dass ich alles irgendwie interessant finde. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie denke ich mir, also wenn es das Thema gibt und wenn es andere Menschen gibt, die das irgendwie erforschen, also die müssen ja auch irgendwie so eine Motivation haben, sich damit beschäftigt zu haben. Und das versuche ich dann rauszufinden. Was ist denn so das, was die antreibt? Und was ist das wirklich Interessante? Was ist der Haken, an dem man alles das aufhängen kann?
Gibt es eigentlich manchmal Leute, die auf Sie zukommen und sagen, hallo Ralf, du bist jetzt 48 Jahre alt, langsam wird Zeit, sich mal aus dem Kinderfernsehen zu verabschieden?
Die schicke ich dann erstmal zu Armin. Der ist 80.
Der ist 80. Also die Halbwertszeit ist noch lange nicht überschritten, was das Kinderfernsehen betrifft.
Nee, also es ist Fernsehen. Dieses Attribut mit Kinder- oder Erwachsenenfernsehen, das habe ich so gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ich mache das, solange es mir Spaß macht, würde ich das machen. Und solange es anderen auch Spaß macht, dass ich das mache.
Beschränkt Sie das aber manchmal vielleicht auch, dass Sie vielleicht eben nicht alles machen können, weil sich das mit dem Image eines Moderators aus dem Kinderfernsehen nicht verträgt?
Was wären das zum Beispiel?
Keine Ahnung, in einem Krimi einen Zuhälter spielen?
Das wüsste ich nämlich auch nicht. Das ist ja, wenn ich in einem Krimi einen Zuhälter spielen würde, dann ist es ja nicht der Ralf, der Wissen macht A macht, sondern es ist ja dann eine Rolle. Also insofern könnte ich mir nicht vorstellen, dass das dem irgendwie zuwiderlaufen würde.
Wahrscheinlich ist das natürlich auch alles im Kopf, ne? Also wie es eine Vorstellung gibt, was jetzt irgendwie Kinderfernsehen sein müsste oder wie man im Kinderfernsehen auftritt, da gibt es eben auch keinen Schwarz-Weiß, ne?
Und Kinder sind da nicht doof. Also wenn die mich in einem anderen Kontext sehen, vielleicht in einem Krimi tatsächlich, wenn Kinder Krimis gucken, das sollten die ja natürlich nicht machen. Aber dann wissen die ja auch, das ist Ralf von Wissen macht A und da spielt er jetzt jemand anderen. Ich glaube schon, dass die meisten Kinder das sehr gut erfassen können.
Aber Sie haben jetzt nicht das Gefühl eben zum Beispiel, dass Sie da eine besondere Vorbildfunktion haben?
Also klar, ich würde jetzt nicht bei Rot über die Ampel gehen. Aber das mache ich auch so nicht, weil ich habe ja Zeit. Also ich habe es nie so eilig, dass ich unbedingt über Rot gehen müsste, beispielsweise. Und das kann ich dann immer so verkaufen mit, ja, ich bin ja Vorbild.
Wenn Sie ein Thema erarbeiten oder eben Ihre Moderationen schreiben, gibt es da eigentlich Schreibrituale?
Also wenn ich jetzt viel fürs Fernsehen arbeite, versuche ich zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, einfach so ein paar Gedanken aufzuschreiben in mein Notizbuch, entweder elektronisch oder auf Papier. Oder ich nehme mir wirklich dann richtig Schreibzeit und tragt mir das euren Kalender ein und schreibt dann von 9 bis 17 Uhr. Versuche ich zumindest. Ich bin nicht so diszipliniert, wie es sich anhört.
Aber doch wieder ein bisschen die Planung ist da, die es am Anfang Ihres Lebens da nicht unbedingt gegeben hat.
Ja, wobei die Planung eher für den Rest der Familie ist, damit die wissen, wann sie mit mir rechnen können und wann nicht. Aber eigentlich beschäftigt mich das Thema, mit dem ich gerade zu tun habe, ununterbrochen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich um 5 Uhr nachmittags dann den Stift fallen lasse und nicht mehr darüber nachdenke. Im Gegenteil, also die Sachen, die verfolgen mich tatsächlich so ständig. Das ist ganz schön, weil ich weiß, ich muss nicht immer tippen, sondern manchmal kann ich so eine Frage, die ich bearbeite, einfach auch in die hinterste Ecke meines Hirns verbannen für einen Moment. Und da arbeitet mein Gehirn dann, ohne dass ich es merke, an der Frage weiter. Und irgendwann macht es Pling und ich habe die Antwort und brauche das nur noch aufzuschreiben. Das ist eigentlich sehr zuverlässig.
Aber das kann natürlich für Ihre Familie, für Ihr Umfeld auch irritierend sein, wenn es irgendwie plötzlich Pling macht und Sie sind auf einmal ganz woanders.
Die kennen das. Das ist auch nur ein kurzer Moment, dass ich dann vielleicht genau diesen Gedanken eben aufschreiben muss. Aber dann bin ich auch wieder da. Also ich bin da sehr flexibel.
Die wichtigste Frage, die habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Wir haben gerade gehört, wie Sie sich Themen erarbeiten. Und Sie haben sich auch mal wissenschaftlich damit beschäftigt, warum Popeln gut ist.
Wir gehören zu den Trockennasenaffen. Und das bedeutet, im Gegensatz zu den Feuchtnasenaffen trocknet unser Nasensekret mit der Zeit ein und muss dann entfernt werden aus der Nase, damit die Nase weiter arbeiten kann. Meistens schluckt man die Popel einfach runter, ohne dass man das merkt. Manchmal hilft es aber auch, manuell nachzuhelfen. Deshalb haben wir auch Finger. Also das ergänzt sich unglaublich gut. Evolution sei Dank.
Es ist also wissenschaftlich alles wieder ganz logisch an der Stelle.
Ich finde ja.
Wir haben ja auch heute von Ihnen gelernt, wie man ein Gespräch gut eröffnet, mit einer vielleicht ein bisschen unkonventionelleren Frage. Was ist dann der perfekte Abschluss?
Ja, wahrscheinlich sagen, das war sehr interessant. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Das war sehr interessant. Vielen Dank, Ralf Kaspers. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und es war gar nicht so langweilig wie viele andere Interviews, die ich hatte. Danke dafür.